ARD Sound.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Guten Morgen.
Hallo, liebe Kim.
Lieber Klaus, liebe alle, die ihr uns hört, die ihr zugeschaltet, eingeschaltet und was auch immer geschaltet habt.
Ja, oder noch dazukommen, ne?
Genau, genau. Ja, aber die können wir ja noch nicht begrüßt haben.
Ach, die können wir noch nicht begrüßen, aber sie hören ja dann wieder das von vornherein.
Du Fuchs!
Wie war dein Osterfest?
Apropos Fuchs.
Du hast die Eier gestohlen, oder?
Du, ich liebe ja Ostern sehr. Ich war im Garten.
Ja.
Bei meiner Mutter, meinem Stiefvater. Und das war wie immer sehr, sehr schön gewesen. Sagen wir Berliner ja, wir sagen ja jetzt sehr gerne gewesen.
War doch sehr kalt, die waren doch gefrostet.
Und ich vergaß, es war dann aber auch eine abrupt kurze Veranstaltung, weil es war nicht nur wahnsinnig kalt, sondern es hat auch angefangen zu regnen. Hat uns aber alles nichts gemacht. Wir waren glücklich, ich habe Mamas Supersalat gegessen. Das einzige, liebe Mama, die hört uns ja auch immer, hier eine öffentliche Beschwerde. Wie kann das sein, dass unser Ritual unterbrochen? Ab nächstes Jahr machen wir es wieder. Mama, solange wir krabbeln können, werden die Ostereier versteckt. Die lagen
diesmal
dekorativ
auf einen Haufen,
wunderschön auf dem Tisch.
Ja, im Körbchen.
Ja, aber ich freue mich ja immer über Suchen. Das gehört irgendwie dazu. Ja. Auch mit 57 bald in ein paar Tagen. Siehste.
Na, und hat sie eine Erklärung dafür gehabt? Warum?
Nee, ich habe sie nicht darauf angesprochen, es wird sie jetzt eiskalt
treffen. Ach, du hast es also einfach so hingenommen, ja?
Ich habe es hingenommen, ich habe es zur Kenntnis genommen, habe mich natürlich total gefreut, dass sie auch an mich gedacht hat, aber ja.
Na, das ist ja ein Skandal.
So war das. Und bei dir?
War alles sehr schön, also bei mir hat keiner Ostereier versteckt, also deshalb musste ich auch gar nicht suchen.
Aber was, dir hat keiner ein Osterei versteckt?
Nee. Ich habe Ostereier gekriegt, aber nicht versteckt wurden sie nicht. Und wir haben in Familie aber auch gemacht, sehr schön, alles sehr schön. Ja.
Ich habe von dir ja Knackeier gerade bekommen.
Ja,
das sind Marzipan mit knackiger Schokolade drumherum.
Ja, und heißen auch tatsächlich Knackeier. Ich habe es ja letztes Mal erklärt.
Ja, und ich würde jetzt in so ein Knackei reinbeißen, während du, mein lieber Klaus, es ist ganz nah an dir dran.
Ich habe mich schon immer gewundert, was hier hinten im Rücken irgendwas ist. Da was?
Nee, da ist nicht. Da würde ich mal sagen, ist kalt. Aber jetzt wird es schon ein bisschen wärmer. Nö, da ist noch kalt. Ich habe dir was versteckt im Studio.
Ach, da hinten ist ein Rosmarintopf mit einem goldenen Ei.
Und dieses goldene Ei ist nicht von mir, das ist von dem Blumenhändler Michael. Liebe Grüße gehen raus, dem ich das erzähle, dass ich dir was verstecke. Und jetzt das Rosmarintöpfchen, wie komme ich da wohl drauf?
Naja, weil ich gesagt habe, auf meinem Balkon ist ein Rosmarinstrauch und der hat überwintert.
Mhm. Der hat vor allem überlebt und geschafft.
Ja, der hat doch schon geblüht.
Mhm.
Ach, das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank. Siehst du, man muss nur lange genug warten und man muss suchen.
Oh, das Knackei ist aber auch lecker, Klaus. Also,
ja, das ist was Feines.
Wir lieben Ostern. Das war sehr, sehr schön.
Aber es war ja wettermäßig richtig Aprilwetter, ne?
Ach komm, alle reden immer über das Wetter. April, das tut mir immer ein bisschen weh, weil ich habe im April Geburtstag und denke dann immer, mein Geburtsmonat wird so ein bisschen kritisiert.
Diskriminiert, ja.
Aber ist
doch
egal.
Schön, wenn alles anfängt zu blühen, ist doch schön.
Eben, genau, finde ich auch. Und vor allem ist ja wieder die Zeit, wo man richtig viel Sport machen kann, ne? Wo man auch lieber Sport macht, finde ich, als im Winter.
Nimmt man sich doch eigentlich schon nach Weihnachten vor, so fürs neue Jahr.
Genau, ich kann dein Knackei, also die Knackei
gleich wieder verarbeiten.
Kann ich super essen, weil ich habe sehr viel Sport ja jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder so innen drin, so in dem...
Was machst du denn?
Na, so Kraft und alles. Ich habe meine Freundin,
du
die ist Martina... ist Personal Trainerin und seit 30 Jahren sind wir befreundet und die kennen natürlich keine Freundschaft, wenn die mit mir an den Geräten steht. Und gestern habe ich mich besonders dämlich angestellt. Erstmal bin ich von so einer Bank runtergerutscht, also liegend runtergefallen wie so eine Robbe.
Oder Maikäfer, ja.
Ja, genau. Ich lag auf dem Rücken und es war eine völlig überstürzte Mitsportlerin, die sich dann nur umdreht und fragt, ob alles in Ordnung sei. Die konnte sich fassen. Aber ich musste sehr lachen. Und danach ist mir allerdings, das war nicht so lustig, eine Stange auf den Kopf gefallen.
Nein.
Ja, so eine...
So eine Hantelstange. So.
Wie nennt man denn das? Ja, sowas in der Art. Aber weißt du, wo man das so runterzieht?
Ach so.
Das Gewicht runter zu sich an die Brust zieht. Da lief
und das
noch alles.
Und dann gebrochen oder irgendwas?
Ja, mit der Kopf nicht. Aber da so, ich glaube, diese Öse, da war sowas offen.
Und dann hattest du die Stange auf dem Kopf.
Und dann flog dieses schwere Teil mir auf den Kopf, ja.
manchmal, weil man sieht gar nichts.
Ich spüre auch gar nichts. War ein bisschen druff dann, so ein bisschen high, weil so erschrocken.
Aber die Fontanelle ist noch da.
Ja, da hatte ich ja auch so ein bisschen Angst. Ich habe ja gleich von
der Schädelspaltung. Aber du bist ja auch unverwüstlich, wa?
Und dann haben wir weitergemacht.
Du demolierst das ganze Fitnessstudio, lassen die dich jetzt das nächste Mal wieder rein?
Nee, das wird jetzt tatsächlich 2,5 Monate geschlossen.
Ach so.
Und umgebaut. Ernsthaft.
Im Ernst?
Ja, aus Gründen, nehme ich mal.
Na ja, dann musst du dir einen Ersatz suchen. Dann.
Ja, nee, wir machen jetzt draußen Sport. Machst du eigentlich Sport?
Ja, na, ich, also, war gerade wieder gestern Golf spielen. Das mache ich. Das ist ja auch anstrengend so. Man läuft ja auch über 10 Kilometer bei 18 Löchern. Und man strengt sich schon an. Das ist aber auch schön. Früher habe ich auch noch Fitnessstudio gemacht.
Ja, genau, das meinte ich eigentlich. Genau, so
hatte noch ganz früher dann auch einen Personal Trainer. Was ich auch gut finde, weil dann machst du ja Übungen, die du oder die ich alleine nicht machen würde.
Und du ziehst vor allem durch.
Ja, dann musst du ja, ne? Ja. Und der dann noch einen und noch mal und noch ein paar Sit-Ups oder weiß ich was. Oder eine meiner Lieblingsübungen war mit so einem Medizinball über den Kopf, dann im Ausfallschritt durchs Studio zu
starksen,
da, ja. Also Wahnsinn, das würde ich ja alleine nie machen. Das war schon ganz gut. So, aber dann ist mein Studio dann irgendwann mal geschlossen worden und dann wollte ich da nicht weiter und so. Ich habe auch Hanteln zu Hause. Man kann ja vieles auch zu Hause machen. Man kann sich ja
vom
Fernseher hin. Man kann sich ja vor den Fernseher auch legen und dann so ein paar Dehnungsübungen machen und ein paar Sit-Ups machen und so. Das geht ja eigentlich auch. Aber dann, man muss so eine Sucht haben, finde ich. Das ist so wie bei Schwimmen. Ich bin früher auch mal morgens schwimmen gegangen, so meine 1000 Meter und so. Dann fehlt dir das, wenn du das mal einen Tag vermisst. Aber da wieder reinzukommen, wenn du einmal draußen warst, ist eben doch schwierig.
Ja, ich bin da auch sehr extrem. Also wenn ich raus bin, bin ich auch wirklich raus. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich wieder drin.
Macht denn auch Spaß,
der Körper? Es macht Spaß und vor allem, ganz ehrlich, ich war irgendwann mal zu einer Knochendichte-Messung und war schon ganz schön schockiert, weil es war relativ im roten, im orangen im Bereich. Mhm. Du kannst es ja noch so ein bisschen regulieren und da ist einfach nur mal neben der Ernährung und Bewegung ist einfach Sport, Kraft, das Muskelaufbau. Das kann
nicht
schaden,
wenn es alles im Rahmen bleibt. Ja, ich sage immer, so einen Marathon zu laufen, das muss man auch nicht mehr machen. Soll auch nicht ganz so gesund sein.
Aber du
könntest
ja deine Hantel vorm Fernseher, könntest du die schon mal rollen.
Ja, das ist.
Und dann
das
kannst du sie mal angucken.
Nein, das geht
und
alles.
Dann, ja, und vielleicht kannst du sie sogar dann in die Hand nehmen. Und dann so und dann von oben nach unten.
Natürlich, nein, aber ja, wenn, dann nehme ich sie auch hinterm Kopf und so. Also das ist ja alles.
Wenn, ja eben.
Wenn, ja. Also,
ich bin ja nur,
aber ein bisschen Sport machen
ja nur,
immer.
Dass du schön gesund bleibst.
Ja, ich bin auch als Schüler rudern gegangen beispielsweise.
Ach, ich auch.
Ach, du auch, ja. Also auch von der Schule aus mussten wir mal von Lichtenrade bis zum kleinen Wannsee. Ja, das war ja auch schon eine schöne Anfahrt. Dann hatten aber die Jungen das Glück gehabt, dass das Ruderhaus der Jungen deutlich näher dann am großen Wannsee dran war, als das der Mädchen. Die mussten dann erstmal noch weiter dahin laufen und dann mussten sie auch noch zurückrudern, um uns dann zu treffen und dann sind wir da auch gemeinsam da weitergerudert. Hat viel Spaß gemacht und ist auch ein schöner Sport.
Den Mädchen auch?
Die Mädchen haben auch Spaß gemacht, ja, und denen hat es auch Spaß gemacht.
Nee, die Mädchen haben auch Spaß gemacht. Na gut, möchtest du, dass ich da nachhake?
Musst du nicht.
Nee, dann reden wir mal, lass uns doch über Risiko auf Golfplätzen.
Aber wer hat dich denn motiviert, zum Rudern zu gehen? Waren das deine Mitschülerinnen? Oder?
Wie du so tust, als wüsstest du es gar nicht, was ich dir erzählt habe. Ich hatte einen sehr smarten Ruderlehrer.
Ach so, das motiviert ja auch.
In der Tat, oh ja, das hat mich sehr motiviert.
Ja.
Ja.
Du, das hatte ich in meinem Club Mediterranee gehabt auf Guadeloupe. Da war Angie, so eine Amerikanerin, und die war da Fitnesstrainerin. Du, die hat mit uns da Aerobic gemacht ohne Ende. Und die war so scharf und die hat dann irgendwie, Klaus, jetzt weiter. Und die hat dich richtig hier triezt, aber mit so viel Begeisterung. Also so, das motiviert schon, ne?
Und mit so einer bisschen, auch es ist ja auch ein bisschen hot, oder? Seien wir mal ehrlich, wenn die da so stehen und so Vortoner sind.
Wir unterstellen ja auch mal, dass Fitnesstrainerinnen und Fitnesstrainer ja auch eine durchtrainierte Figur haben, ne?
Ja, da hast du
recht. So Sixpack-artig so.
Oh Gott.
Du, ich habe mir mein Sixpack ja wegspritzen lassen.
Ach Gott, Klaus, ey, das ist genauso old-fashioned wie Aerobic.
Nein, aber das, weißt du, damit man mich nicht mehr nur auf meinen Körper reduziert,
ja, oh
ne?
Gott,
das ist doch so klar.
Das klingt schon schräg an. Der Satz.
Wieso? Oh. Ja, stell dir mal
Hätte
vor.
Hätte ich übrigens nie gedacht, dass du so einen Satz sagst.
Warum? Das ist ja mal Sixpack. Ist bei mir nicht zu sehen. Also deshalb muss ja was passiert sein.
In der Gänze bist du einfach ein schöner Mensch.
Ach, das ist also Doch, der Tag du. Fängt ja wirklich gut an.
So, Michael hat uns gerade nach Bundesjugendspielen gefragt. Du bist aber auch, du lässt heute nichts aus, ne? Das war wirklich, Michael ist ja unser Redakteur. Und wir haben uns nämlich vorhin schon über unsere Sporterlebnisse unterhalten. Und da ging es unter anderem auch um meine Pleiten, Pech und Pannen bei Bundesjugend. Nee, ich habe schon eine Woche vorher, konnte ich nicht von der Toilette. Ich war mal sehr aufgeregt, ich mochte das nicht. Und ich war auch wirklich nicht gut.
Ich war immer mittelmäßig so, irgendwie habe alles immer mitgemacht. Ganz schlimm fand ich so Langstrecke, ja, so, also alles, was so über 400 Meter war, fand ich nicht. Und im Abitur musste ich, glaube ich, 1000 Meter laufen, ja. Das ist dann schon anstrengend gewesen. Das ist bis heute so, ich gehe ja nicht joggen. Also so, obwohl ich einen guten Freund habe, den Horst Milde, der ja hier die Marathonbewegung in Berlin auf den Weg gebracht hat. Und der hat immer versucht, mich zu überzeugen. Und dann habe ich ja irgendwann das Glück gehabt, den Marathon zu eröffnen. Und deshalb konnte ich gar nicht teilnehmen, weil dann hätte ich ja Weltrekord laufen müssen. Guck mal, ich habe den Anschuss gegeben und war dann schon wieder im Ziel mit dem Band da. Und da die ja Weltrekord gelaufen sind, öfters in Berlin, hätte ich das ja gar nicht geschafft. Hatte also immer eine gute Ausrede.
Was wollen wir nicht? Hast du Lust mit mir sowas mal? Wollen wir mal so eine Challenge machen? Wollen wir nicht beide? Ich kann ja auch überhaupt nicht laufen. Wollen wir nicht beide mal wenigstens walken? Wollen wir damit mal anfangen?
Naja, also das walken vielleicht.
Ich habe noch Stöcker.
Mit Stöcker, ja.
Das ganz würdelos sieht es aus, ja, eigentlich. Das, ne? Ja, aber das sieht nur, man denkt es nur. Ich finde es nämlich, wenn es andere machen, überhaupt nicht komisch.
Nein, ich finde es ja erstmal gut, dass man sich bewegt und so. Gibt es aber auch so Sprüche, was man in Finnland dazu sagt. Ja, das wiederhole ich jetzt nicht, nachdem du schon mein Sixpack hier nicht so gutiert hast.
Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt.
Aber nein, wichtig ist ja, egal in welchem Alter, dass man an seinen Körper denkt und den auch in Bewegung hält. Nicht übertreibt, das kann auch schädlich sein, weil, also ich sag mal, bestimmte Sportarten müssen auch nicht sein. Aber Bewegung.
Spricht Dr. Wovereit. Aber du denkst momentan nur an Bewegung.
Nee, ich mach's doch nicht.
Ach so, gut auf dem Golfplatz. Nur,
also ich versuche ja jetzt gerade, wenn das Wetter jetzt wieder besser ist, bin ich ja mindestens 2 oder 3 Mal in der Woche auf dem Golfplatz.
Okay,
also
aber lass uns nochmal über diese Walken-Geschichte nachdenken. Doch.
Nachdenken können wir.
Nachdenken. Aber Golfplatz, hast du mir erzählt, ist auch nicht so risikolos, wie ich immer dachte.
Es gibt auch Versicherungen gegen Unfälle, ja.
Was sind denn die häufigsten?
Naja gut, es kann passieren, dass du mit deinem Abschlag oder auch mit einem Schlag auf deinen Nachbarbahn, wenn du verziehst, jemanden triffst. Und das ist dann die Frage, wie stark die Geschwindigkeit noch ist. Das kann auch schon zu ganz schönen Verletzungen führen.
Und das ganz unabsichtlich.
Oder, dass du ausholst mit deinem Schläger und einer zu nah hinter dir steht und du den da voll erwischst. Das ist auch sehr schmerzhaft.
Ginge das schon, wenn man damit jemanden richtig erschlägt, könnte man dann vom perfekten Mord sprechen? Weil man wollte es ja nicht.
Dann wäre es ja kein perfekter Mord. Mord setzt ja Absicht voraus.
Eben, man.
Ja, wäre ja dann nicht. Ach so, wenn du.
Dann ist es ja der perfekte.
Naja, in mehreren Krimiserien, also auch hier Rosenheim Cops oder so, spielt öfters mal auf dem Golfplatz und da findest du dann irgendwo in einem Bunker in der Nähe des Lochs, findest du dann irgendeine Leiche. Also sowas gibt es ja auch. Aber nein, davon gehen wir ja nicht aus, dass da jemand ermordet wird. Aber was auch durchaus ab und zu mal passiert, ist vom Blitzschlag getroffen zu werden auf dem Golfplatz. Ja, deshalb wird beim Turnier immer abgeblasen, wenn Gewitter kommt. Dann darf man eigentlich nicht weiterspielen, aber wenn du jetzt privat auf der Runde bist, dann gehen einige Leute ja trotzdem, würde ich meistens auch noch machen. Und da sind schon etliche vom Blitz getroffen worden.
Was machst du dann, wenn du merkst, bist du mit einer Wetter-App, guckst du dir das
ein bisschen? Nee, ich gucke mir das nicht an, aber nein, das hörst du ja, wenn da donnert und blitzt. Und dann gibt es ja auch noch solche Wetterhäuschen, wo ein Blitzableiter drauf ist. Also da hat man schon Vorsorge getroffen. Aber insofern ist Golf nun nicht per se irgendwie ein gefährlicher Sport. Aber kann eben auch mal das eine oder andere passieren.
Kannst du auch ins Loch fallen?
Das ist meistens relativ klein, eher in den Bunker. Ja. Oder manche fahren ja mit so einem Kart und fahren dann, kommen vom Wege ab oder fallen dann in den Sandbunker mit dem Kart. Das kann auch gefährlich sein. Aber in das kleine Loch, glaube ich, da bist du zufrieden, wenn der Ball da reinpasst.
Vom Glauben bin ich aber diesmal abgefallen, als ich meinen kleinen Smart wieder getankt habe. Ich war die Woche sehr, sehr viel unterwegs und musste nochmal tanken. Jetzt war ich mit dem Smart weit über 80 Euro.
Ja, bist du noch gut bei. Ich habe neulich Karfreitag 97 Euro gezahlt. Ja, das ist ein mittelfristiges Investment. Gab ja schon diesen schönen Witz, dass die jetzt wieder bei der Bundesbank wieder 500-Euro-Scheine drucken wollen, damit du deine Tankrechnung bezahlen kannst. Ja, und das Benzin ist jetzt der edle Tropfen, der da rauskommt. Nun wollen wir mal hoffen mit der neuen Situation im Iran, dass da die Preise, die Ölpreise wieder fallen.
Aber kannst du mir mal erklären, warum das so schnell so stark ansteigen kann, aber nie so stark so schnell sinken kann?
Na, warum wohl?
Weil dann tatsächlich das ist dann die
Profitgier. Na klar. Unsere Mineralölkonzerne haben doch sowieso Kartelle. Und wir haben ein Bundeskartellamt. Und jetzt fällt uns wieder in dieser Zeit auf, dass die immer die Preise erhöhen. Komischerweise innerhalb von einer halben Stunde sind denn alle unterschiedlichen Anbieter, ziehen danach. Wie kommt denn das? Da muss es ja irgendwelche Absprachen geben. Denen kommt man nicht bei. Jetzt kam diese glorreiche Idee, dass man dann nur noch um 12 Uhr die Preise erhöhen kann. Na, eine ganz tolle Idee. Dann wissen wir jetzt, ab 12 Uhr oder von 12 bis 12 bleiben die dann nach oben limitiert. Aber dafür hauen sie die so hoch, wie sie den ganzen Tag über erhöht hätten.
Aber was glaubst du, wie viel Politik da drin auch steckt?
Na, da ist keine Politik da drin, das ist einfach die sogenannte freie Marktwirtschaft, wo diejenigen, die an der Quelle sitzen, nämlich die Konzerne, das schamlos ausnutzen.
Na ja, gut, aber Politik meine ich ja im weitesten Sinne, warum es überhaupt dazu kommt, dass die Preise ansteigen.
Naja gut, das wird ja teilweise auch gemacht, dass man denn, wenn man zu viel Öl hat, das verknappt und so. Da gibt es ja auch weltweite Organisationen, die versuchen das zu regeln und wie man nachschießt. Und jetzt ist der Engpass eben da, dass da im Iran dann durch die Straße da die Öltanker nicht mehr durchkommen. Mal sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Jetzt war ja überraschenderweise, nachdem das Ultimatum ja auslief heute Nacht, auf einmal heute Morgen aufgewacht, auf einmal eine Waffenruhe-Ultimatum.
Ja, zweiwöchige.
So, und jetzt wird man mal sehen, ob das dazu führt, dass die Tanker, die da alle festsitzen, raus können und dass da tatsächlich wieder ein normaler Verkehr passiert.
Aber du sag mal, wenn du das dann so liest, da haben wir uns ja vorher letzte Woche auch schon mal drüber unterhalten mit diesen ganzen Ultimaten von Trump. Was hätte der denn gemacht? Also wenn dieses Ultimatum heute Nacht verstrichen wäre und es wäre nichts passiert, dann hat er ja damit gedroht, die Zivilisation sogar auszulöschen. Was hätten der gemacht? Hast du da eine Idee?
Bei ihm muss man ja ihm alles auch zutrauen, leider. Ich glaube ja nicht, dass es so schlimm gekommen wäre, aber trotzdem, das weiß man bei dem ja nie. So, vielleicht hätte er das Ultimatum verlängert, weiß ich nicht. Oder ja, als er da auf den Pudding gehauen hat, wusste er vielleicht schon, dass sie da kurz vor einer Einigung sind. Also man kann ja nur hoffen, dass jetzt unter Vermittlung von Pakistan und anderen Ländern da tatsächlich eine dauerhafte Lösung kommt. Man merkt ja auch, Trump ist ja die politische Situation im Iran völlig egal, ob da die Mullahs weiter regieren oder nicht. Hauptsache, er hat da so sein Ziel, die Atomwaffen und Raketen zu beseitigen, erreicht. Das hat er aber angeblich ja schon letztes Jahr mal erreicht. Da werden wir mal abwarten. Er ist ja wirklich in seiner Sprachwahl ja auch ganz furchtbar, sie ins Steinzeitalter zurückzubomben oder sowas. Das ist ja sowas von furchtbar, weil da hängen immer Menschenleben dran. Ja, und wie gesagt, er hat gar keinen Plan, er hat kein Konzept, interessiert ihn auch nicht. Er macht da eine Kraftmalerei das ist furchtbar.
Ich finde halt auch dieses Kräftemessen, das hat überhaupt nichts mehr mit Politik irgendwie zu tun. Ne? Das ist einfach dieses, was ist da in seinem Kopf los? Dieser, ist es auch kein Egoismus mehr, es ist so Größenwahnsinn.
Also das dämmert ja einen jetzt schon so, dass es so auch nicht geht.
Oder wir schicken einfach jemanden hin nach Amerika, der da auch sehr erfolgreich Tourneen schon längst gemacht hat. In Skandinavien Tourneen macht, in Asien Tourneen macht. Ich weiß gar nicht, wo der noch nicht war und eine Tournee gemacht hat mit seinem großartigen Orchester. Ist dir aufgefallen, dass mich heute ein bisschen, also so, ich habe mir heute einen Sakko angezogen, die High Heels rausgeholt.
Ja, und ich finde auch ganz gut, wir rufen ja Leute an. Mhm. Ne? Aber wir wissen, dass manche Leute, da ruft kein Schwein an.
Ach.
Aber wir machen es jetzt.
Der Promi-Anruf.
Wir machen es. Lieber Max Rabe, herzlich willkommen.
Moin. Nein, geht's.
Moin. Na, wo bist du gerade? Was machst du gerade?
Ich bin zu Hause und telefoniere mit euch.
Ach, das ist schön. Ist die Tour schon wieder unterbrochen?
Nein. Ich habe noch einen Tag frei und dann geht's weiter.
Ah, wo ist denn der nächste Auftritt?
In Göttingen und dann geht's weiter so in der Gegend bis nach Flensburg, also ganz entspannt Tour.
Okay.
Flensburg, Fulda, New York.
Überall.
Ich finde, es ist auch so eine logische Verkettung aller wunderbaren Städte. Es gibt ja keinen Ort, an dem ihr, glaube ich, noch nicht aufgetreten seid, oder?
Doch, doch, da gibt's schon eine Menge, aber...
Naja.
Ich erwundere mich manchmal selbst, wo wir überall schon waren, aber ja, so ist das.
Aber wie kommt denn das? Also das habe ich mich auch bei den Skandinaviern, wie kommen die auf die Idee? Also singt ihr dann auch auf Deutsch oder auf, wie ist da
also im Ausland machen wir es immer so, dass wir halb Deutsch, halb und dann andere Sachen. Also als wir in Japan waren, hatten wir mindestens 4, 5 japanische Titel im Programm. In Frankreich gerade mal 2, weil wir das Gefühl hatten, die Franzosen brauchen jetzt von einem Deutschen keine französischen Lieder. Und wenn wir in China habe ich sogar ein chinesisches Stück im Programm gehabt und in Japan habe ich sogar mir japanische Moderationen raufgezogen. Also irgendwie haben wir die wollen, aber ich merk das jetzt gerade, wenn wir dort nach Skandinavien fahren. Wir kriegen dann Schriften, wo die sagen, singen Sie doch mehr von diesen deutschen Sachen. Die finden dann Fahrradfahren oder jetzt so, wir waren ja bei Babylon Berlin, dann wollen die das hören und das machen wir dann. Wir wollen aber auch nicht übertreiben, aber wenn die schon schreiben, singt doch mehr auf Deutsch, dann finde ich das toll, dann machen wir das natürlich.
Das finde ich auch toll.
Aber die Lieder so der 20er und 30er Jahre sind ja dein Markenzeichen. Ich weiß ja, wir kennen uns ja mittlerweile auch schon viele Jahrzehnte. Ich sage nur Kulturlustgarten in Mariendorf. Und das hast du ja, Lustgarten in Mariendorf. War vom Bezirksamt, da war ich ja Stadtrat und da haben wir den Volkshochschul Musikschul Kulturlustgarten gemacht. Und da war
das war in den 90er Jahren.
Genau. Und da und
was,
war, oder
Max, was hast schon, du dabei gemacht, Max?
Na, der ist aufgetreten mit einem Orchester damals.
Das war einer meiner ersten Mucken damals. Da waren wir noch so eine Studentenband, beziehungsweise sind ja immer noch eine Studentenband, aber inzwischen seit 40 Jahren. Wir sind die älteste Studentenband der Welt.
Ja, nein, und da war es schon, da war es ja noch ungewöhnlich, dass man so...
Und unbekannt.
Ja, unbekannt auch, aber es hat begeistert. Also das Publikum war total begeistert. Und ich finde ja, Max Rabe, auch wenn man dich privat trifft, du lebst das ja irgendwie auch. Du hast deinen eigenen Stil gefunden und der ist schon besonders.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt privat irgendwie da mit einer bestimmten 20er-Jahre-Attitüde durch die Gegend laufe. Also wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich der und wenn ich die Bühne verlasse, dann bin ich komplett privat. Also
Max, hast du eine Jogginghose?
Ich weiß, was das ist, aber ich habe nicht, weil ich jogge ja nicht.
Ja, hast du was gemeinsam mit uns?
Manchmal renne ich, aber auch nur, wenn ich noch den Zug erreichen will.
Verstehe ich. Aber man hängt ja auch mal so ab. Wie gammelst du rum? Wie siehst du aus, wenn es zum Äußersten so in Sachen Gammeln und so und sich hängen und gehen lassen aus? Also machst du sowas überhaupt? Oder?
Ja, ich habe natürlich meine Nachlässigkeiten, aber ich würde sagen, das ist so Durchschnitt. Ich zapfe dann irgendeine Hose an, irgendeinen Pullover und bumm, liege ich dann da und gucke ins Nichts. Aber das finde ich
aufs
toll.
Aufs Wasser
oder an die Wand oder in den Wald. Also ich bin jemand, der, das habe ich auch komischerweise auch, ich erinnere, dass mein Vater einfach nur irgendwie da saß. Ich muss mal irgendwie meinen Bruder fragen, ob der auch so tickt.
Ja, das kenne ich aber auch. Ich sitze auch manchmal nur so da. Und dann bin ich ein bisschen erschüttert und erschrocken zugleich, dass jetzt schon eine Stunde vergangen ist und ich nichts in dieser Stunde außer einfach sitzen gemacht habe.
Ja, sitzen ist was. Und ich glaube, man muss auch mal zur Ruhe kommen und das kann ich sehr gut.
Du bist ja auch Schauspieler. Und Babylon hast du ja gesagt und ganz toll war ja auch Weißer Rössel da in der Bar jeder Vernunft. Da hatten wir ja gerade jetzt leider eine traurige Angelegenheit. Der Holger Klotzbach ist ja gestorben. Ist das so ein Weg, den du auch gerne weitergehst, beides zu machen, Gesang und Schauspiel?
Also ohne Koketterie, Schauspieler bin ich definitiv nicht. Nein. Also ich habe beim Weißen Rössel bin ich ganz gut durchgekommen, weil mir Walter Schmiediger immer Tipps gegeben hat sozusagen. Also der hat gesagt, so hier, du musst zack hier da sofort ins Wort fallen. Also man sagt was und dann muss man quasi dem Gegenüber schon ins Wort fallen, bevor er fast das Wort den Satz zu Ende gebracht hat. Dieses Timing, davon hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Als mein erster Auftritt beim Weißer Rössel war ja, dass ich mit dem Fahrrad da auch
da durch diese kleine Gasse da gefahren bin.
Genau, dann stehe ich da mit dem Fahrrad Und ich wollte das gar nicht mehr loslassen, weil daran konnte ich mich festhalten. Ich musste dann nicht irgendwie gestikulieren. Also ohne Koketterie, Schauspieler bin ich nicht. Und wenn ich bei Babylon Berlin auf die Bühne gehe und singe und wieder weggehe, war es das. Also,
ja, aber ich habe dich ja auch in einem Spielfilm auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt.
Ja, nein, ich bin kein Schotter.
Du sag mal, ohne Flachs. Wenn du sagst, dass du dich da an dem Fahrrad festhältst, das frage ich mich bei all dem, was so immer so leichtfüßig daherkommt. Und die Presse schreibt ja auch immer, der Ton kommt aus dem Nichts. Und ohne Anschwellen des Körpers, ohne Taram-Tam-Tam, steht er einfach da. Und bist du da so ruhig innerlich oder hast du auch Lampenfieber? Bist du auch?
Es gibt so Momente, dass man ist irgendwie aufgekratzt, so wie ein Pferd vorm Rennen.
Ja.
Aber es hat auch Situationen gegeben, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr nervös war. Das gibt es, aber das ist ganz selten. Im Grunde hat sich das so per Zufall ergeben irgendwie. Wir haben mit dem Orchester, wie gesagt, uns gegründet, als wir Studenten waren. Dann bin ich ans Mikrofon gegangen, habe gesungen und bin wieder weggegangen. Und dann haben die Leute gesagt, ach wie toll, sie stehen einfach nur da und singen und gehen wieder weg, wenn sie nicht singen. Und dann hätte ja auch sein können, die sagen, das geht nicht, sie müssen mit den Armen rudern. Und so. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann behalte ich das bei. Ist ja gut, dass ich nichts machen muss, außer zu singen. Und im Grunde geht es mir immer so darum, also ich liebe Cello, den Klang von Cello. Und dann denke ich im Grunde, ich bin Bariton und singe melodiös und verbindlich wie ein Cello, aber so, dass man jedes Wort versteht. Das ist mir das Wichtigste. Man muss jedes Wort des Textes verstehen. Und das miteinander zu verbinden, das macht mir einfach Spaß. Diese Artikulation und irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Das Orchester hält sich, wenn ich singe, sehr zurück. Dann gehe ich weg und die können zeigen, was sie können. Sie sind virtuos. Und diese Mischung aus den neuen Popsongs und der Klassiker, das macht mir enorm Spaß. Das Orchester kann sich zeigen, ich kann habe meinen Part. Das ist eine wunderbare Mischung. Dass das so lange schon funktioniert, da bin ich sehr dankbar.
Sag mal, ich habe euch mal, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, ich werde es nie vergessen. Klingt jetzt groß, aber war es für mich auch. Wir haben uns auf Sylt in einem Supermarkt getroffen.
Das kann passieren, ja.
Da wart ihr gerade auf Tour und habt euch mit Bier eingedeckt. Und da habe ich gedacht, boah, ist das geil. Jetzt sind die auch noch, die sind lustig, die sind gut miteinander drauf, die lassen es krachen. Und also dieses diszipliniert scheinende, oder ich denke, es wird auch alles diszipliniert bei euch natürlich sein. Wann wird es bei euch mal richtig schön absurd?
Immer mal wieder, aber nicht übertrieben, ehrlich gesagt. Also ich bin ein Genussmensch und irgendwie übertreibe ich aber in allen Dingen nicht. Und ich glaube, das ist mit dem Orchester auch so. Also wir kennen uns, wir akzeptieren uns und wissen, wann wir feiern und wissen, wann wir diszipliniert zu sein haben. Also zum Beispiel vorher oder in der Pause gibt es natürlich überhaupt keinen Schluck Alkohol und der Großteil der Kollegen ist sowieso alkoholfrei unterwegs. Also das ist ja ganz, also ich meine, immer mal wieder. Dann lassen wir da 5 gerade sein, aber es ist schon ziemlich diszipliniert. Ich bin echt erstaunt.
Sag mal, jetzt abschließend nochmal, ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich sehe, boah, der Typ hat sein Leben so im Griff, da ist alles super. Der macht alles so toll und gibt es irgendwas, wo du richtig schlecht drin bist? Komm, bitte.
Ja, alles, was mit Büroarbeit zu tun hat, irgendwie. Wenn ich niemanden hätte, der aufpasst, dann wäre ich sofort
pleite.
Also, dann wäre ich sofort im Schuldturm. Also ich bin wirklich dankbar, dass mir Leute sagen, du musst das und das abgeben fürs Finanzamt oder dafür und das machen oder so. Mit solchen Dingen bin ich leider vollkommen daneben. Also, und da bin ich, da muss ich immer aufpassen, dass ich alles rechtzeitig eingebe oder abgebe, damit ich nicht irgendwie in Schwierigkeiten gerate. Das ist das Einzige, oder was ist das Einzige?
Max, das kann man dir verzeihen.
Ja. Und ich liebe dich dafür, weil das spricht mir. Ja, das spricht mir total aus meiner Seele. Ich habe da auch 2, 3 Hände, die mir da helfen, weil ich da auch. Aber das sind ja oft die Kreativen. Aber das freut mich. Ich habe das Gefühl, es fließt doch Blut durch seine Adern. Er ist keine KI. Also manchmal denke ich.
Nein, ich bin keine KI.
Nein, du bist.
Nein, das soll auch so bleiben. Ne? Also weiterhin viel Erfolg, Max. Ja. Schönen Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Und toi, toi, toi für die Tour.
Danke, alles Gute auch für euch.
Ja, tschüss. Bleibt schön tschüss. Gesund, alle Mann. Tschüss.
Ja,
ciao. Ciao, danke dir. Ich finde, es ist auch was Schönes, mit Max zu sprechen.
Nein, das ist einfach so ein, wie gesagt, ich kenne ihn ja 40 Jahre oder so. Wunderbarer Mensch. Und die Musik, also ich höre sie immer wieder gerne.
Ja, ich auch. Ich war mal mit ihm vor wahrscheinlich auch 30 Jahren Sushi essen. Aber ich wollte ihn jetzt nicht darauf ansprechen, weil ich hatte das Gefühl, dass er sich nicht daran erinnert hat, dass ich ihn auf Sylt zufällig im Supermarkt getroffen habe. Und die zweite Panne wollte ich mir, oder Klatsche wollte ich mir jetzt auch nicht einfangen. Nein, aber das ist einfach so ein erfolgreicher Mensch mit seinem Unternehmen und dann so ein Nahbar zugleich. Mhm. Und sich, genau, wie er sagt, so treu bleiben. Ne? Das ist schon auch ein großes Glück, aber eben auch viel Arbeit, viel Disziplin.
Na klar, ohne Disziplin geht es da nicht.
Toller Typ.
Ja, wunderbar.
Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Naja, wir haben ja wieder aktuelle Ereignisse. Also beispielsweise ein gewisser Herr Kubicki.
Ach Gott, das ist aber Wolfgang auch ein Downer. Kubicki. Also für mich persönlich ist es ein Downer von Max Rabe zu Kubicki. Ja, aber gut, der hat ja Großes vor.
Er will seine FDP retten.
Also mit der Strack-Zimmermann, will er die wieder?
Nee, die können sich ja, glaube ich, nicht riechen. Also sie hatte ja auch mal Interesse gehabt, jetzt Vorsitzende zu werden, aber nur im Doppelpack, weil sie gesagt hat, sie hat in Brüssel genug zu tun. Also sie braucht noch jemanden, der auch noch die innerdeutsche Arbeit macht. Und angeblich so, ja, Kubicki hatte sie ihn auch mal mit ins Auge gefasst als Doppelpack. Das wäre aber nicht gut gegangen. Da sind so zwei Egos da, die, glaube ich, nicht miteinander kompatibel sind. So, jetzt muss man sehen, ob er ein Team aufstellt. Eben, weil er alter, weiser Mann ist, dann hat er jetzt vier Frauen da erstmal ins Gespräch gebracht. Ob die denn überhaupt bereit sind zu kandidieren, werden wir auch.
Ich habe nur von einer gelesen, von Katja Suding.
Nein, da sind vier dabei.
Ja, ja, aber krass.
Aus Köln ist noch eine. Und dann die Tochter von Seehofer, Susanne Seehofer, die ist ja bei der FDP. Und die hat er auch ins Gespräch gebracht. Also da sind so vier Frauen. Die eine hat ja gesagt, das ist eine gute Kandidatur, aber hat noch nicht so erkennen lassen, ob sie mitmacht.
Die Tochter von Seehofer ist bei der FDP?
Ja.
Du, das ist mir völlig entgangen.
Ja.
Oh, die sollten wir mal anrufen.
Susanne Seehofer.
Das finde ich ja super. Hast du die zufällig in deinem privaten Handy?
Nee.
Aber das finde ich ja. Da möchte ich ja mal mit am Küchentisch sitzen bei Seehofers.
Mhm.
Also damals. Da hält der Herr Woweretz jetzt direkt, da wird er sehr einsilbig bis nullsilbig.
Nö, ja, ich kenne sie so weiter nicht, aber insofern.
Aber ist doch spannend, ne? Also wenn Vater und Tochter da doch
sind. Na gut, das hatten wir ja in der Politik ja öfters gehabt, dass wir Brüder hatten wie Vogel beispielsweise, der eine bei der CDU, der andere bei der SPD oder jetzt haben wir ja unseren Verkehrsminister und den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Die sind Brüder, sind in einer Partei, also sowas gibt es auch. Es ist also sehr unterschiedlich. Ja,
stimmt. Du, mein Lieber, ich habe eine sehr, sehr schöne Nachricht hier bekommen.
Ach so.
Das wird übrigens immer besser mit meinem Muskelkater, merke ich gerade, in meinen Bewegungen. Die ersten Wochen bin ich ja hier wie eine Schildkröte auf dem Stuhl gerutscht. Und zwar, wir kriegen ja immer von euch, das freut mich sehr, Nachrichten, warum und das und wieso euch diese unser Schnuckel-Podcast gefällt. Und jetzt bekamen wir aber eine Nachricht von Käfer-Danny und ich wusste sofort, wer Käfer-Danny ist. Und zwar habe ich mal einen Käfer gekauft. Ich liebe ja Käfer, also Auto.
Ja, das mir klar.
Und das war noch ich bin noch nicht mal Anzeige, sondern ich bin durch die Straßen gefahren und habe das Schild gesehen zu verkaufen im Auto. Und dann stand sie daneben. Und dann ging das sofort, dass wir uns auch mochten und ich den gekauft habe. Und dieser Käfer hatte dann auch noch eine berühmte Reise dabei. Eine Hochzeit war er dabei, egal. Wir sind immer im Kontakt geblieben so ein bisschen. Und jetzt schreibt sie, ich bin gerade mit Thomas im Panama-Urlaub, also offensichtlich mit ihrem Partner. Es ist krachend heiß und schwül trotz Windel. Wir fahren gerade mit unserem Mietwagen durch vertrocknete menschenleere Pampa auf dem Weg zum Beach. Thomas kämpft mit der Technik, versucht vergeblich Google Maps und so weiter und so fort. Er schimpft wie ein Rohrspatz, weil es nicht klappen will. Und plötzlich quiekt der alte Podcast-Junkie auf und jubelt. Er hat die neue Folge Kim und Klaus entdeckt. Stell dir das mal vor, die haben uns am Ende der Welt, haben die unseren Podcast gehört. Also und das hat sie uns geschrieben. Das freut mich. Panama.
Ja, toll. Nein, guck mal.
In Panama uns
wir
zu hören.
Wir in Panama, ja.
Also das, ich bin auch dankbar drüber, dass wir das, was wir hier machen, das andere
weltweit.
Sagen, ja, das haben
weltweit.
Wir im Urlaub.
Wir haben auch noch die üblichen Fragen von unserem Redakteur.
Also liebe Grüße nochmal nach Panama.
Ja.
Ach ja, wir haben hier unsere Fragen. Okay, möchtest du anfangen?
Welches Ziel hast du dir mal privat oder beruflich gesetzt?
Ja.
Und dann auch erreicht?
Ach so, ja.
Ja, das ist auch schön.
Naja. Also ich wollte eigentlich mal Scheidungsanwältin werden. Das habe ich ja nun offensichtlich nicht erreicht, bin ich auch gar nicht angegangen. Aber alles, was ich mir so in den Kopf gesetzt habe, muss ich sagen, Also gut, ich habe jetzt nicht die Carnegie Hall, aber die habe ich mir auch nicht in den Kopf gesetzt, gefüllt. Aber ist, also Moderation, Musik, Entertainment, Bücher, fröhliches Leben, halb in der Öffentlichkeit, halb aber auch natürlich privat, ist mir, glaube ich, ganz gut, habe ich ganz gut hingekriegt. Und du?
Ja, also ich habe ja relativ früh mit Politik angefangen. Also mit 18 bin ich in die SPD eingetreten und habe ja dann Jura studiert. Und für mich war immer klar, dass ich meine Ausbildung abschließen möchte. Ja. Also ein erstes und zweites Staatsexamen machen. Einfach um auch unabhängig zu sein, egal ob ich politisch mal was mache oder nicht. Und das habe ich erreicht.
Wenn du Kinder hättest, hätten die zum Beispiel auch Schauspieler, Schauspielerin werden können, ohne dass sie vorher einen ordentlichen Beruf gelernt haben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Zeiten, also bei mir wäre die Liberalität da gewesen. Sicherlich, ja, wenn man denn Vater ist oder so, dann versucht man ja immer das Beste für seine Kinder zu erreichen. Und wenn es denn so ganz abstruse Berufswünsche gibt, die vielleicht auch so perspektivlos sind, dann hätte man versucht, auch zu beeinflussen. Aber Schauspielerei ist ja ein ehrenwerter Beruf, nicht einfach und hat auch keine Erfolgsgarantie.
Nee.
Aber wenn man dafür brennt, also jemanden zu unterstützen darin, dass er für eine Sache brennt und etwas will.
Darum geht's, ne?
Ja?
Finde ich auch.
Finde ich auch. Da müsste eine volle Unterstützung sein.
Ja, finde ich auch, absolut. Welche Bilder oder Fotos hängen in deiner Wohnung? Ich meine, es gibt ja Leute, die haben gar keine Fotos in der Wohnung. Die möchten es, also mein, ich habe einen Ex, da stand nichts. Ein Foto, nicht, hing nicht, nichts, gar nichts. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, als ich dann wieder alleine war, ich habe erstmal meinen Kühlschrank mit Fotos voll geballert. Magnete, Kühlschrank.
An dem Kühlschrank, ja. Ohne Namen.
Hast du Fotos?
Ja, von Jörn. Von Jörn, ja. Beispielsweise gerahmt auch. Von mir gibt es auch Fotos, aber die sind ein bisschen mehr eher im hinteren Bereich der Wohnung. Und ansonsten habe ich sehr gerne auch Bilder, vor allen Dingen. Ich war ja Kulturstadtrat auch in Tempelhof und habe viele Ausstellungen da verantwortet und habe auch da das eine oder andere Bild auch damals gekauft. Von Mühlenhaupt beispielsweise, so ein Alt-Berliner Maler. Oder ich habe ein ganz tolles Bild auch von Rainer Fetting oder auch zwei zu hängen. Also ich mag das schon.
Hast du mich auch irgendwo hängen?
Du stehst bei mir in der Küche.
Du auch.
Mit Kim und Klaus.
Ja, genau. Ding. Wir haben so ein herrliches Schild bekommen. Und da also so ein Foto mit so einer Plexi-Dingsbums. Irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Aber jedenfalls haben wir das. Ich habe das auf dem Kühlschrank stehen, übrigens.
Na, siehst du mal. Welche Eigenschaft an dir schätzt du am meisten und welche würdest du gerne verändern?
Also was ich mag an mir ist, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Was ich gerne verändern möchte, dass ich immer so empfindsam bin. Aber das eine gehört ja mit dem anderen zusammen. Ne? Aber das ist so Fluch und Segen zugleich.
Mhm. Also ich glaube, bei mir, welche Eigenschaft schätzt du am meisten? Heitere Gelassenheit ist so ein Lebensmotto für mich auch. Ja, also auch wenn es dann ganz dicke kommt, immer noch irgendwie zu gucken, ob es nicht doch gute Seiten gibt. Und so heitere Gelassenheit hatte ich mal irgendwie. Was würdest du gerne verändern? Ja, manchmal bin ich zu ungeduldig. Also da vielleicht ein bisschen mehr Geduld.
Heitere Gelassenheit finde ich richtig schön. Kann man sich mal so als Mantra mitnehmen.
Mhm.
Das ist ja übrigens auch mit der Grund, warum ich damals so die Vision mit uns beiden hatte, weil du ja jemand bist, der so anders als ich eben wirklich diese Gelassenheit hat und dabei immer noch so positiv, so heiter eben.
Ja.
Das gefällt mir wirklich nach wie vor noch.
Wir haben noch eine Frage.
Würdest du lieber eine Woche kalt duschen oder lieber eine Woche nur kaltes Essen essen? Klar. Ich kann beides.
Na, also kalt duschen würde ich ungern. Kalt essen kann ich natürlich.
Also mit kalt duschen kann man sich die Seife aus dem Kopf beim Waschen, also hier bei der Haare wäscht, es geht ein bisschen schwieriger raus. Aber ansonsten kann ich eigentlich beides ganz gut.
Naja, zur Not würde ich das auch noch hinkriegen, aber wollen lieber, nee. Dann doch lieber nur kaltes Essen. Aber wenn es für eine Woche wäre, ne? Also das reicht ja dann auch.
Weißt du was, ihr essen kaltes Knackei?
Ja, dann guten Appetit. Na, jetzt ist ja wieder noch ein bisschen Zeit bis
zum Sport.
Nächsten Ostern, wo es dann wieder Knackeier gibt.
Ich danke dir.
Ja, alles
auch
Liebe.
Auch für diese schöne Sendung heute.
Alles Folge. Liebe, alles Gute.
Mhm. Euch vor allem auch. Ne?
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.
Mhm. Lecker.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888.
Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im rbb-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Stell dir vor, du bist 19, filmst dich in deiner kleinen Studiwohnung,
Hallo.
Lädst das Video auf YouTube hoch und nur ein Jahr später kennt dich ganz Deutschland.
Ein viraler Superstar, egal wo sie unterwegs ist, ihre Fans flippen total aus. Auf YouTube erreicht sie mit ihren Videos knapp 6 Millionen Follower.
Das ist die Geschichte von Bianca Heinicke, alias Bibis Beauty Palace.
Hallihallo, meine Lieben! Hallihallo, meine Lieben! Hallihallo, meine Lieben!
Millionen Menschen machen Bibi groß, verfolgen ihr Leben auf Insta und YouTube, kaufen ihre Produkte und fühlen sich ihr krass nach.
Ich wollte alles so haben wie sie und alles so machen wie sie.
Ja, man kann es wirklich beschreiben wie eine große Schwester.
Wie, als ob es irgendwie die Freundin von nebenan ist.
Jahrelang gleicht Bibis Geschichte einem regelrechten Rausch. In kürzester Zeit baut sie sich ein Imperium auf. Eigenes Unternehmen, Villa, Luxusurlaube, höher, schneller, weiter.
Wenn du Marathon läufst und bist vorne, ja natürlich guckst du nach hinten, willst nicht, dass du überholt bist.
Bis Bibi im Mai 2022 ohne ein Wort verschwindet.
Mein Körper hat einfach gesagt, jetzt reicht's, jetzt streiken wir, jetzt machen wir hier gar nichts mehr, meine Psyche auch.
Ich bin Anne und in Bibis Palace, Freundschaft für Likes, erzähle ich euch nicht nur Bibis Geschichte, sondern auch die Geschichte eines Systems. Wie Social Media zum Milliardenbusiness wurde.
Influencer-Marketing ist das erfolgreichste und effektivste Marketing-Tool, was es je gab.
Wie Algorithmen uns abhängig machen können und wie parasoziale Beziehungen entstehen. Diese scheinbaren Freundschaften zwischen Stars und Fans.
Vielleicht war sie sogar unbewusst eine Art Freundschaftsersatz.
Wir treffen ehemalige Fans von Bibis Beauty Palace und Bibi selbst.
Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Bibis Palace. Freundschaft für Likes. Hört ihr ab jetzt in der ARD Audiothek.